Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Eine ganze Reihe von Bundesratskandidaturen steht zuvorderst in der Sendung. Die Sozialdemokraten setzen auf Simonetta Sommaruga und Jacqueline Fehr. Die Freisinnigen auf Johann Schneider-Ammann und Karin Keller-Sutter. Die Grünen auf Brigitte Wyss, die SVP auf Jean-François Rim. Wer hat welche Chancen auf eine Wahl? Wer keine? Dann, im Steuerstreit mit Deutschland ist ein Kompromiss in Sicht. In den USA ist die Arbeitslosenquote im August nur leicht gestiegen. Menschen ohne Job, dazu später in der Sendung eine Reportage aus Kentucky. In Portugal endet ein langjähriger Pädophilenprozess mit Schuldsprüchen gegen 7 Leute aus der Oberschicht. Und in Genf wird versucht, die Klimaverhandlungen wieder hochzufahren. Das heißt vor allem reden über Geld, über viel Geld. Zunächst jetzt Ursula Furgler, sie hat den Nachrichtenüberblick.
Die Fraktionen der SP und der FDP haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundesratswahl vom 22. September bestimmt. Die SP nominierte die Berner Ständerätin Simonetta Sommaruga und die Zürcher Nationalrätin Jacqueline Fehr. Die FDP bestimmte die St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-Sutter und den Berner Nationalrat Johann Schneider-Ammann. Auch die Grüne Partei hat heute eine Kandidatin aufgestellt, die Solothurner Nationalrätin Brigitte Wyss. Und die SVP-Fraktion hat ihren Kandidaten, Nationalrat Jean-François Rim, bestätigt. Bis Ende Oktober sollten die Gespräche über ein Steuerabkommen zwischen der Schweiz und Deutschland abgeschlossen sein. Das hat der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble an einem Anlass des Schweizer Wirtschaftsdachverbandes Economie Suisse in Basel gesagt. Schäuble machte klar, dass die neuen Regeln eine wirkungsvolle Abschreckung für deutsche Steuersünder sein sollten.
Jedenfalls können wir, sind auch ein Rechtsstaat, wir müssen Gesetze vollziehen. Wir können nicht darauf verzichten, dass der Versuch, Steuergesetze zu umgehen, das Systematische, bekämpft wird.
Teil der Lösung soll die von den Schweizer Banken geforderte Abgeltungssteuer sein. Zudem sagte Schäuble, man werde auch regeln, was mit den Milliarden passieren soll, die jetzt schon schwarz auf Schweizer Konten lägen. In den Niederlanden sind die Gespräche zur Bildung einer rechtsgerichteten Regierungskoalition laut Medienberichten gescheitert. Die rechtsliberale Volkspartei und die Christdemokraten wollten eine Minderheitsregierung bilden, die von der Partei des Rechtspopulisten Geert Wilders unterstützt wird. Auch in Belgien sind die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Dies teilte die Partei der flämischen Nationalisten mit. Der von den französischsprachigen Sozialisten zuletzt vorgelegte Kompromissvorschlag sei nicht annehmbar gewesen, hieß es. Die Sozialisten hatten im Parlamentswahl im französischsprachigen Wallonien gewonnen. In niederländischsprachigen Flandern siegten die Nationalisten. In Portugal sind in einem spektakulären pädophilen Prozess 6 der 7 Angeklagten zu Haftstrafen verurteilt worden. Ein Strafgericht in Lissabon verhängte gegen sie die Gefängnisstrafen zwischen 5 und 18 Jahren. Unter den Verurteilten sind prominente Persönlichkeiten. Sie hatten während Jahrzehnten Hunderte von Minderjährigen aus staatlichen Casa Pia-Waisenhäusern in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon missbraucht und Kinder über einen pädophilen Ring ausgebeutet. Mehr als 800 Straftaten wurden den Angeklagten vorgeworfen. In Pakistan sind bei einem Anschlag mindestens 50 Menschen getötet und rund 200 verletzt worden. Das Attentat wurde laut Polizei in der Stadt Quetta im Südwesten des Landes verübt. Bisher hat sich niemand zur Tat bekannt. Im Süden Russlands sind bei neuen schweren Waldbränden mindestens 8 Menschen ums Leben gekommen und hunderte Häuser verbrannt. In einigen Regionen des Landes riefen die Behörden den Ausnahmezustand aus. Die russische Staatsanwaltschaft leitete mehrere Verfahren wegen Brandstiftung ein. Der deutsche Warenhauskonzern Karstadt ist gerettet. Der Kaufvertrag mit Investor Nicola Berggrün könne in Kraft treten, teilte das deutsche Arbeitsministerium mit. Der Vertrag kam zustande, weil Investor Berggrün nun die Zugeständnisse bei den Mieten bekommt, die er zur Bedingung für seinen Einstieg gemacht hatte. die 120 Karstadt-Filialen mit den rund 25.000 Arbeitsplätzen sollen erhalten bleiben. Die Preise in der Schweiz sind stabil. Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten mussten im August gleich viel für Waren und Dienstleistungen bezahlen wie im Juli. Auch innerhalb der Jahresfrist sind die Preise kaum gestiegen. Die im August gemessene Jahresteuerung betrug 0,3%. In den USA ist die Zahl der Beschäftigten im August nur leicht zurückgegangen, um 54.000. Dieser Rückgang ist deutlich kleiner als erwartet. Die Arbeitslosenquote in den USA beträgt nun 9,6%. Die Börsen reagierten positiv auf die unerwartet guten Zahlen. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.401 Punkten plus 1,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.406 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 31,18 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,181. Das Wetter. Morgen Samstag ist es oft sonnig, am Vormittag hat es im Flachland einige Hochnebelfelder, am Nachmittag gibt es im Süden in den Bergen größere Quellwolken. Die Temperatur liegt zwischen 22 Grad im Norden und 25 Grad im Süden. Am Sonntag bleibt es trotz einigen Schleierwolken oft sonnig bei 22 bis 25 Grad.
Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Hier geht es weiter mit diesen Themen. Abkühlung im Steuerstreit. Die Schweiz und Deutschland stehen vor einem Kompromiss. Arbeitslosigkeit in den USA. Die jüngsten Zahlen sind weniger schlecht als erwartet. Als Good News verkaufen lässt sich das aber nur schwer. Dazu eine Reportage aus Kentucky. Verdrängt, verharmlost und vertuscht. Die Pädophilenaffäre in der Casa Pia wirft ein Schlaglicht auf Moralbegriffe der portugiesischen Oberschicht. Geld gesucht als Schmiermittel. In Genf sollen die stockenden Klimaverhandlungen wieder in Fahrt gebracht werden. Und Reportage aus Kaschmir. Die Menschen hier wollen weder Indien noch Pakistan, sondern einfach nur Freiheit. Doch zunächst jetzt ins Bundeshaus. Jetzt ist also klar, wir haben es gehört, wen die Sozialdemokraten und wen die Freisinnigen ins Rennen schicken wollen bei den Ersatzwahlen vom 22. September. Die Sozialdemokraten starten mit Simonetta Sommaruga und Jacqueline Fehr, die Freisinnigen mit Karin Keller-Sutter und Johann Schneider-Ammann. Und auch die Grünen und die SVP haben ihre Kandidaten gekürt. Der Bericht von Philipp Burkhardt.
Zwei glühende Vertreterinnen der Sozialdemokratie traten heute Abend vor die Medien, glühend im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Auswahl der beiden Bundesratskandidatinnen Simonetta Sommaruga und Jacqueline Fehr vor der SP-Fraktion hatte bei den Erkorenen sichtbar gerötete Gesichter hinterlassen. Sie freue sich, dass in den letzten Wochen vier Frauen mit einem tollen Wahlkampf gezeigt hätten, wie Frauenförderung in der SP funktioniere, erklärte Ständerätin Sommaruga, die von der Fraktion in fünf Wahlgängen als erste der beiden Kandidaten ausgewählt worden war.
Ich gehe davon aus und ich freue mich darauf, dass ich mit Jacqueline Fehr zusammen auch in den nächsten Wochen einen guten, einen fairen Wahlkampf führen werde. Wir haben ja auch schon viel zusammengearbeitet. Wir werden das weiterhin tun, auch unter diesen vielleicht etwas erschwerten Bedingungen.
Während sich Jacqueline Fehr über die Unterstützung der Fraktion freute, denn diese sei ihr im Rennen um einen Bundesratssitz die wichtigste.
Ich freue mich aber auch, weil wir heute auch politisch einen historischen Tag erleben. Die SP-Fraktion hat mit diesem Zweierticket die Türe geöffnet für eine Frauenmehrheit im Bundesrat. Und als eine, die in der Frauenbewegung politisiert worden ist, ist das für mich natürlich eine besonders große Genugtuung, respektive ein wichtiger politischer Schritt, über den ich mich sehr freue.
Zwei Frauen der SP für einen Bundesratssitz. Fraktionschefin Ursula Wyss formuliert an die Adresse der anderen Parteien eine klare Forderung.
Die SP erwartet dann von den anderen Parteien, von den anderen Fraktionen, dass dieses Ticket respektiert wird.
Sagt die SP-Fraktionschefin, während die Präsidentin der FDP-Fraktion ihrerseits eine Zweierkandidatur der Freisinnig-Liberalen bekannt geben kann.
Wir haben immer gesagt, für unsere Fraktion gilt die Kompetenz. Weder die Kantons- noch die Frauenfrage steht im Vordergrund. Und die Wahl fiel jetzt auf Frau Keller und auf Herrn Schneider-Ammann. Und wir sind überzeugt, dass wir damit der Bundesversammlung eine exzellente Auswahl bieten können.
Keller-Sutter, Schneider-Ammann, Sommaruga und Fehr, so lauten also heute Abend die offiziellen Bundesratskandidaturen. Und auch die inoffiziellen Angreifer stehen fest. Für die Grüne Partei ist es die Solothurner Nationalrätin Brigitte Wies. Der Bundesrat müsse grüner werden, begründet Wies ihre Kandidatur, gesteht aber auch ein:
Die Chancen sind klein, das ist uns bewusst. Wir werden daran arbeiten, wir werden weitere Gespräche führen. Wir möchten einfach erstens unseren Anspruch dokumentieren und wir sind, wie gesagt, überzeugt davon, dass es auch eine inhaltliche Konkordanz gibt und dass es da die Grünen braucht.
Und auch die SVP steht bereit mit dem Freiburger Nationalrat Jean-François Riem. Die Fraktion habe ihn einstimmig nominiert, kann Parteipräsident Toni Brunner bekannt geben. Und er macht klar, dass die SVP-Kampfansage vor allem gegen den Bundesratssitz der FDP gerichtet ist.
Zählen natürlich auf jene, die kein Interesse daran haben, dass die Situation im Bundesrat jetzt auf Jahre hinaus zementiert wird. Und das sind diverse Parteien, die selber noch Ansprüche angemeldet haben, zumindest dann auch ab nächstem Jahr. Die möchten nicht, dass zum Beispiel die FDP jetzt auf 10 Jahre hinaus 2 Sitze garantiert hat. Und das wäre natürlich mit der Wahl eines zweiten Freisinnigen der Fall.
Die 6 Namen für 2 Bundesratssitze stehen fest. Das Rennen kann in die entscheidende Phase treten.
Und wir wollen jetzt schauen, wer in diesem Rennen welche Chancen hat. Zuerst die Sozialdemokraten, die antreten mit Simonetta Sommaruga und Jacqueline Fehr. Pascal Krauthammer im Bundeshaus, wer dieser beiden Frauen hat die besseren Chancen?
Ja, das Rennen ist, so denke ich, ziemlich offen, wenn nicht gar völlig offen. Simonetta Sommaruga gilt zwar ganz allgemein als Top-Favoritin, ihr Leistungsausweis als hart arbeitende Ständerätin ist sicher offensichtlich und sie ist beliebt im Volk, Simonetta Sommaruga, wegen ihrer Arbeit für den Konsumentenschutz. Das heißt aber nicht, dass sie auch bei der Mehrheit in der Bundesversammlung die Nase vorne haben muss. Im Gegenteil, vor allem viele Bürgerliche werden nämlich taktisch wählen am 22. September und da könnte gerade die Beliebtheit von Simonetta Sommaruga im Volk zum eigentlichen Stolperstein werden für die Bernerin. Bürgerliche könnten Sommaruga gerade darum ihre Wahlstimme verweigern, weil sie der SP diese Strahlefrau, diese Wahlkampflokomotive eben nicht gönnen wollen. Die Wahlchancen von Jacqueline Fehr, die im Nationalrat ebenfalls gut vernetzt ist, könnten so nochmals massiv steigen.
Es wären ja auch noch 2 andere Sozialdemokratinnen bereit gewesen anzutreten. Hildegard Fessler, die St. Gallerin, und Eva Herzog, die Finanzdirektorin aus Basel. Sie sind nicht nominiert worden jetzt von der Fraktion. Sind Sie damit weg vom Fenster?
Ja, insbesondere Eva Herzog, die Basler Regierungsrätin, ist damit, wie Sie sagen, vom Fenster. Für Hildegard Fessler aber, die bis heute als eigentliche Geheimfavoritin galt und dann doch nicht das Rennen machte. Für Hildegard Fessler könnte aber am Wahltag selbst so einige Stimmen doch noch zusammenkommen. Vor allem in bürgerlichen Kreisen wird die waschechte Sozialdemokratin aus St. Gallen nämlich sehr geschätzt. Das weiß auch Fessler selbst und darum hat sie heute nochmals ganz klar gemacht, dass sie eine allfällige Wahl auf keinen Fall annehmen werde. Die Bundesversammlung solle sich darum auf Fehr und Sommaruga konzentrieren, sagte Fessler.
Schauen wir die Freisinnigen an. Die Freisinnigen kommen mit Johann Schneider-Ammann, dem Berner, und Karin Keller-Sutter aus St. Gallen. Favorit ist aber doch Schneider-Ammann.
Richtig, denke ich. Nach heutigem Stand müsste man den Berner Industriellen als Favoriten bezeichnen. Vor allem ist er nämlich im Nationalrat verankert, weshalb die Bundesversammlung am Wahltag weiß, mit wem man es zu tun hat. Schneider-Ammann politisiert zwar ganz rechts, trotzdem gilt er auch bei Linken als wählbar. Karin Keller-Sutter dagegen ist im Bundesbern zwar bekannt, trotzdem müsste sie in den nächsten Tagen doch unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um eine Mehrheit noch hinter sich schauen zu können. Da wird die Zeit doch sehr knapp. Zudem hat Keller-Sutter den Nachteil, dass sie nach der SP-Bundesrätin gewählt würde. Ob eine Mehrheit da die doch 5. Bundesrätin wählen würde, da habe ich doch so meine Zweifel.
Die FDP war ja nicht in Hochform jüngst. Was oder wer, muss man sagen, wer wäre in dieser Situation die bessere Wahl?
Ja, Johann Schneider-Ammann führt zwar einen Riesenkonzern und ist ein erfolgreicher Industrieller und darauf gründet auch sein politischer Ruf. Schneider-Ammann gilt aber als eher zurückhaltend, als sympathisch zwar, aber nicht als überragend charismatisch. Darum wäre, so denke ich, für die FDP im Hinblick vor allem auf die Wahlen 2011 eine Kandidatin wie Karin Keller-Sutter sicherlich attraktiv, wenn nicht sogar attraktiver als Johann Schneider-Ammann. Sie gilt zwar als Hardlinerin, wer sie aber im persönlichen Umgang erlebt, Karin Keller-Sutter merkt schnell, gefällt, dass sie eine Frau ist, deren Ausstrahlung sehr, sehr einnehmend ist. Für die FDP mit ihrem ein bisschen doch konservativen Image wäre da die junge Bundesrätin Keller-Sutter sicher ein Gewinn.
Auch die Grünen haben heute eine Kandidatin gekürt, Brigitte Wyss, Nationalrätin aus Solothurn. Man ist sich aber weiterum einig, dass sie keine Chancen haben auf eine Wahl. Was ist denn das Ziel der Grünen-Kandidatur?
Ja, Sie haben recht, die Chancen der Grünen-Kampfkandidatin sind sicher schlecht bis sehr schlecht, würde ich sagen, wie Sie es auch nennen. Und das sagt auch Brigitte Wyss selber. In der Einschätzung rein arithmetisch könnten die Grünen zwar einen Sitzanspruch durchaus begründen, doch die anderen Parteien haben aus taktischen Gründen diesmal nicht wirklich ein Interesse, den Grünen den FDP-Sitz zu übergeben. Die Bürgerlichen wollen vor allem nicht drei linke Bundesrätinnen auf einmal nach diesen Ersatzwahlen. Vor diesem Hintergrund ist die Kampfkandidatur der Grünen mit der wenig bekannten Brigitte Wyss vor allem für die eigene Wählerschaft gedacht, als Vorgeplänkel praktisch für die Parlamentswahlen 2011. Eine echte Chance haben die Grünen tatsächlich nicht.
Besten Dank, Pascal Krauthammer, für diese Einschätzungen. Eine Einigung im Steuerstreit mit Deutschland rückt näher. Finanzminister Wolfgang Schäuble jedenfalls rechnet mit einem Abschluss der Verhandlungen bis Ende Oktober. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Und Schäuble skizzierte auch schon, wie die Lösung des Streits aussehen könnte. Sie bringe wohl eine Kombination von Abgeltungssteuer und Amtshilfe. Es sieht also aus, so aus, als könnte die Schweiz den ungeliebten automatischen Informationsaustausch mit Deutschland verhindern. Thomas Oberer.
Der deutsche Finanzminister ist als Freund der Schweiz bekannt. Und als solcher brachte er in Sachen Steuerstreit heute frohe Kunde mit.
Die Botschaft ist, bis Ende Oktober wollen wir es fertig haben, weil ich mit Herrn Merz verabredet habe, wir wollen es noch in seiner Amtszeit, die ja Ende Oktober endet, auch unterschreiben. Ich glaube, dass wir das schaffen. Das ist eine gute Botschaft.
Auch wenn er persönlich den automatischen Informationsaustausch, wie er in der EU gilt, richtig findet, Schäuble ist sich klar, mit der Schweiz käme man mit einer solchen Forderung nicht zu einer Einigung. Er setzt deshalb auf einen Kompromiss, der aber ebenfalls abschreckend sein müsse für deutsche Steuerhinterzieher.
Was wir brauchen, ist ein vergleichbares Instrument mit der Schweiz und das finden wir. In einer Kombination von Abgeltungssteuern und Amtshilfevereinbarungen, die einen gleichwertigen präventiven Effekt für die Steuerzahler, die in Versuchung kommen könnten, hat. Dass sie wissen, ganz sicher kann man nicht sein.
Auch Bundespräsidentin Doris Leuthard zeigte sich nach einem Gespräch mit Finanzminister Schäuble erleichtert.
Wir haben Deutschland klar gemacht, ein automatischer Informationsaustausch ist für uns nicht denkbar. Und Deutschland braucht natürlich auch, gerade auch um die CED-Problematik zu lösen, eine funktionierende, gut ausgestattete Amtshilfe. Und wenn wir dann auch noch eben die unversteuerten Gelder einbauen können in diese Lösung, ist das für beide Win-Win.
Zufrieden ist auch Economy-Suisse-Präsident Gerold Bührer. Unter anderem auch, da die von der Schweizer Bankiervereinigung lancierte Idee einer anonymen Abgeltungssteuer offenbar gut ankomme. Damit würde die Schweiz zugunsten von Deutschland eine Art Quellensteuer erheben, ohne Bankkundendaten zu liefern.
Entscheidend sind seine klaren Äußerungen, dass es hier jetzt eine konstruktive Lösung gibt und vor allem auch unter Einbezug der Abgeltungssteuer. Das ist ja unser Konzept, Abgeltungssteuer, Regularisierung der Altvermögen und auf der anderen Seite eben keinen automatischen Informationsaustausch.
Eine große Zahl von Details bleiben, welche die Unterhändler von Deutschland und der Schweiz in den nächsten Wochen noch regeln müssen. Einfach wird das nicht, denn es braucht auch eine Lösung für die Gelder, die bereits illegal in der Schweiz sind. Dabei geht es nach Schätzungen um mehrere hundert Milliarden Franken. Bundespräsidentin Leuthard machte heute klar, auch wenn sich mit Deutschland jetzt eine Einigung abzeichne, der Druck aus anderen EU-Staaten auf das Bankgeheimnis werde anhalten. Der automatische Informationsaustausch werde ein Thema bleiben.
Man darf sich auch nicht Illusionen machen, dass die EU so schnell aufgeben wird. Es bleibt für sie sicher ein Ziel, aber für uns wäre es mal sicher eine beruhigende Nachricht, wenn wir mit unserem wichtigsten Handelspartner, auch mit demjenigen Nachbarnstaat, der wahrscheinlich die meisten Interessen diesbezüglich aufweist, eine Lösung finden.
Heikel bleibt auch, wie Deutschland mit den gestohlenen CDs mit Steuerdaten umgeht. Man wolle diese vorerst weiter auswerten, sagte Schäuble. Aber komme die Lösung jetzt wie geplant zustande, so werde Deutschland in Zukunft auf solche illegalen Daten hoffentlich nicht mehr angewiesen sein, betonte der deutsche Finanzminister.
Die schlechte Wirtschaftslage in den USA ist für die Bevölkerung das große Thema. Die Arbeitslosigkeit steigt und steigt. Das zeigen auch die neuesten Zahlen vom August. Allerdings fielen diese nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet. Die Arbeitslosenquote stieg von 9,5 auf 9,6%. 54.000 Jobs gingen im August verloren. Die Privatwirtschaft schuf allerdings auch wieder Arbeitsplätze. Das hob auch Präsident Barack Obama heute hervor.
The economy is moving in a positive direction. Jobs are being created. They're just not being created as fast as they need to, given the big hole that we experienced.
Die Wirtschaft bewege sich in eine positive Richtung, sagte Obama. Stellen würden geschaffen, nur nicht so schnell, wie es angesichts der Lage nötig wäre. Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wirtschaftskrise noch nicht ausgestanden ist. Sie trifft jeden einzelnen Arbeitslosen hart. Dazu die Reportage von Peter Vögerli aus Kentucky.
Der kleine Hund Muffins ist ihr bester und treuester Freund. Terry Sadler, 52, lebt in einem Trailer in Charlisle, Kentucky, einer kleinen Stadt mit 1972 Einwohnern. Seit November 2008 ist sie arbeitslos. Zuvor hatte sie eine Stelle in einem Autozulieferwerk. Doch 900 Mal derselbe Handgriff pro Stunde verletzte ihre Sehne und kostete ihr den Job. $388 Arbeitslosengeld kriegt sie nun pro Woche, 1500 pro Monat.
It's $776 every 2 weeks is what I get. And my rent is $275. My car payment's $175. My car insurance is close to $100. Well, with utilities and everything, I pay about $800.
Ihre Fixkosten betragen mindestens $800. Dazu kommen noch die Steuern, die Schulden von $25,000 für eine Ausbildung und ein Auto, das ständig kaputt geht. 2,5 Monate musste sie in diesem Sommer sogar ohne jegliches Arbeitslosengeld auskommen, weil der Senat einer Verlängerung der Arbeitslosenunterstützung nicht zustimmte. Vor der großen Wirtschaftskrise betrug die Arbeitslosenunterstützung rund 26 Wochen. Inzwischen ist sie auf 99 Wochen verlängert worden. Am 3. Oktober diesen Jahres wird Terry Sadler diese 99 Wochen erreicht haben. Und dann?
Basically, if I don't have a job, I don't know.
Terry hat für $500 eine zweiwöchige Ausbildung als Schwesternhilfe absolviert und gestern die Abschlussprüfung gemacht. Und sie wird das Resultat Ende September erfahren, gerade dann, wenn die Arbeitslosenhilfe definitiv ausläuft. Doch die meisten Ärzte und Spitäler verlangten eine 6-monatige Berufserfahrung. Und wenn die Arbeitslosenhilfe nach 99 Wochen auslaufe, kümmere sich niemand mehr um einen in Amerika.
Nobody. You're done. You're on your own.
99ers heißen die Arbeitslosen, die nach 99 Wochen ausgesteuert sind. Nach einem Bericht des US-Arbeitsministeriums waren im Juni 4,3 Millionen Arbeitslose mehr als 99 Wochen ohne Arbeit. Danach kriege man gerade noch Food Stamps, Essensmarken für $200 pro Monat, sagt Terry Sadler.
Food Stamps is it. $200 a month. But you gotta have an address to get a food stamp card. You know, you gotta have an address to get anything. But what's the point of having food stamps if you don't have somewhere to live?
Aber für Essensmarken brauche man eine Adresse. Ja, für jegliche staatliche Unterstützung benötige man eine Adresse. Was helfen Essensmarken, wenn man keine Wohnung hat, fragt Terry. Und die 99ers erscheinen auch nicht mehr in der Statistik, genauso wenig wie diejenigen, die es aufgegeben haben, nach einem Job zu suchen. Immerhin, der Besitzer des Trailers, in dem Terry Sadler lebt, hat ihr die Miete für den Moment gestundet. Eine der unzähligen Kirchen im kleinen Städtchen Charlisle hat gesammelt und ihr die Wasserrechnung bezahlt. Beispiele der berühmten Tradition der Wohltätigkeit in den USA. Terry Sadler hat im Moment noch $300 auf der hohen Kante. Die Krankenversicherung hat sie vor 2 Jahren gekündigt. Ersparnisse?
No. So I'm kind of, you know, hoping every day I get up and I'm like, come on, phone, ring or send me an email for, you know.
Nein. Sie hoffe jeden Tag auf ein Telefon oder ein E-Mail mit einer guten Nachricht. Die vergangenen Jahre haben ihren Glauben an den American Dream erschüttert.
That's for the rich. That really is. I mean, people that have to get up and struggle and sweat, that it's not the American Dream. It's not to me.
Das sei etwas für die Reichen. Mitleid sei in Amerika zeitlich begrenzt.
In America you can only feel sorry for people for so long because that's their attitude here.
Und selbst wenn sie einen Job hätte. Der staatliche Minimallohn betrage $7.25 die Stunde, das reiche gerade, um ihre Fixkosten zu decken.
The minimum wage here is $7.25 an hour and that will pay all my bills, but I will have no food, no gas, nothing. I will have nothing. It will pay my bills and that will be it.
Sie hoffe auf einen Job für $9 oder $10 die Stunde. Terry Sadler hat mit 15 eine Tochter geboren, der Vater verschwand, staatliche Unterstützung hat sie mangels Wissens nicht in Anspruch genommen. Kein einfacher Start und dann der Verlust des Jobs mit 50 im Jahre 2008. Hätte sie noch eine minderjährige Tochter, wäre die staatliche Unterstützung wesentlich besser, sagt sie. Doch zur Tochter ziehen könne sie nicht, denn deren Freund sei dagegen.
She has a boyfriend and he does not like me. So...
Viele Amerikaner stützen sich auf ihre Familien, wenn die Arbeitslosenunterstützung ausläuft. 60% der Arbeitslosen leihen sich von Verwandten und Freunden Geld, so eine Studie des Heldrich Centers der Rutgers University. Doch wenn die Arbeitslosigkeit auch in der Familie weitere Kreise zieht, droht vielen die Obdachlosigkeit. Und in Florida gibt es Beispiele von Familien oder alleinerziehenden Müttern, die in ihren Autos leben. Terry Sadler steht jeden Tag um 6.30 Uhr auf und sucht im Internet nach Stellen. Auswärts ist sie selten, aus Angst, das Auto gehe einmal mehr kaputt. Und wenn sie ihre Versicherung nicht mehr bezahlen kann, wird der Wagen beschlagnahmt.
Well, I get up, I usually wake up about 6.30, I drink coffee, get on the internet, check my emails. Basically, it just evolves around, I mostly stay home, because I mean, I don't have nowhere to go. And...
Terry Sadler betet und hofft auf einen Job, und denkt nicht an die Konsequenzen, wenn nicht, und schon gar nicht an das Altwerden. Und vor dem Trailer klingelt ein Glockenspiel im Wind.
Die Reportage von Peter Vögerli aus Kentucky. Die weiteren Schauplätze hier im Echo der Zeit. Genf, Thema dort Klimaverhandlungen. Kaschmir, alle wollen vor allem eines, Freiheit. Und zunächst Portugal. Es war der längste Prozess in der jüngeren Geschichte des Landes. Heute wurden die Urteile gefällt nach 8-jährigen Ermittlungen und 6-jährigen Verhandlungen. 7 prominente Mitglieder der sogenannt besseren Gesellschaft wurden für schuldig befunden. Über Jahrzehnte hinweg hunderte von Zöglingen aus staatlichen Waisenhäusern und Kinderheimen missbraucht zu haben. Unser Iberien-Korrespondent Alexander Gschwind über einen Skandal, dessen Ausmaße ein Sittengemälde zeichnen der portugiesischen Gesellschaft und ihrer Institutionen.
Der Name des Lissaboner Waisenhauses und Kinderheims Casa Pia steht für das jahrzehntelange Leiden hunderter von Jungen und Mädchen, die von Erwachsenen sexuell missbraucht wurden. Schon vor 40 Jahren gab es erste Hinweise auf üble Missstände und Machenschaften in der einst hoch angesehenen Anstalt. Aber die damaligen Ermittlungen verliefen im Sande, nachdem das Polizeiarchiv während der Nelkenrevolution in Flammen aufgegangen war. 1971 jedenfalls schon musste die Gaetano-Diktatur eiligst ihren Konsul aus Stuttgart abziehen, aufgrund einschlägiger Erkenntnisse der deutschen Polizei. Trotzdem wurde derselbe Diplomat später unter demokratischen Verhältnissen noch portugiesischer Botschafter in Südafrika und frönte seinen pädophilen Neigungen unbehelligt weiter, bis er vom Hauptangeklagten des jetzigen Verfahrens schwer belastet wurde. Diese Schlüsselfigur, Carlos Silvino alias Bibi, wuchs selbst als Zögling in der Casa Pia auf, bevor er deren Hausmeister und Chauffeur wurde. In dieser Eigenschaft bediente er jahrelang einen Ring von prominenten Pädophilen, dem neben dem erwähnten Botschafter auch Staranwälte, Ärzte, ein ehemaliger Minister und einer der populärsten Fernsehmoderatoren des Landes angehörten. Rechtsanwalt Pedro Namura, der die Opfergemeinschaft vor Gericht vertritt, gehörte selbst zu den missbrauchten Zügen. Zöglingen und erinnert sich noch genau, wie sie von Bibi zur Villa des Botschafters gefahren wurden, wo regelmäßige Orgien stattfanden. Hunderte von Kindern seien dort vom Komplizenkreis des Diplomaten gequält worden. Die meisten von ihnen wurden jedoch mit Einschüchterungen, Erpressungen und Schweigegeldern von Anzeigen und Aussagen abgehalten. Auch sind viele Missbräuche inzwischen verjährt. Zählten die gut betuchten Angeklagten doch auf die teuersten und gewieftesten Anwälte des Landes, die das Verfahren mit ihren Beziehungen und taktischen Mädchen immer wieder zu vertrödeln wussten. Insofern wirft die Affäre Casapia auch ein bedenkliches Licht auf die Moralbegriffe und Verfilzungen der portugiesischen Oberschicht, von der der Skandal kollektiv verdrängt, verharmlost und vertuscht wurde. Dass dabei auch die seit jeher träge, inkompetente und korrupte portugiesische Justiz eine erbärmliche Rolle spielte, war zwar Gegenstand politischer Auseinandersetzungen und zögerlicher Reformversuche. Deren kümmerliche Ergebnisse sind allerdings nicht dazu angetan, das Vertrauen in den Rechtsstaat wirklich zu stärken. So dürfte denn auch dieser Mammutprozess höchstens einen Bruchteil des wahren Skandals um die Casapia zutage gefördert haben. Ausgestanden ist er ohnehin noch lange nicht, haben die Angeklagten doch bereits Berufung gegen das heutige Urteil angekündigt, in der nicht unbegründeten Hoffnung auf baldige Verjährung auch noch ihrer letzten Verbrechen.
Die Klimakonferenz von Kopenhagen letztes Jahr war eine Enttäuschung. Das vielleicht konkreteste Ergebnis war die Erklärung der reicheren Länder, kurzfristig jährlich 10 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen, um die Klimapolitik zu finanzieren und ab 2020 sogar 100 Milliarden. Nur, woher das Geld kommen und wie es verwalten soll, das blieb offen. Jetzt, 3 Monate vor der nächsten Klimakonferenz in Mexiko, wird über diese Geldfrage diskutiert. In Genf, auf Einladung der Schweiz und Mexikos. Und die Frage ist zentral, denn über die Finanzierung könnten die stockenden Verhandlungen wieder in Fahrt kommen. Aus Genf, Priscilla Imboden.
10 Milliarden Dollar pro Jahr kurzfristig, so lautete das Versprechen der reicheren Länder im letzten Dezember. Dieses Geld sei tatsächlich zur Verfügung gestellt worden, sagt Liane Schalatek von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Nur habe die Sache einen Haken.
Viele der Gelder, die jetzt von den Ländern gemeldet werden, von den Industrienationen gemeldet werden, als neue und zusätzliche Gelder, sind leider Gottes nicht neu und zusätzlich, sondern sehr häufig umgewidmete oder bereits anders verbuchte öffentliche Entwicklungsgelder.
So bestehe die Gefahr, dass in Zukunft immer mehr Geld von der klassischen Entwicklungshilfe in den Klimaschutz umgeschichtet werde. Deshalb will man für die 100 Milliarden Dollar, die ab 2020 jährlich zur Verfügung gestellt werden sollen, neue Finanzierungsquellen erschließen. Ideen dazu gibt es einige. Eine Steuer auf Kerosin oder auf internationale Finanztransaktionen etwa. Oder Geld aus der Versteigerung von Emissionsrechten. Die Schweiz brachte bereits früher eine globale CO2-Abgabe in die Diskussion. Am heutigen Klimadialog in Genf tauchte ein neuer Vorschlag von Ecuador auf. Ein Ölrappen. Damit sollen Länder, die auf Ölförderung verzichten, entschädigt werden. Sowas gäbe es bereits in der Schweiz, stellte Gastgeber und Bundesrat Moritz Leuenberger zufrieden fest.
Wir kennen auch den Landschaftsrappen Greina. Wenn also keine Staumauer gebaut wird, ein Tal nicht überflutet wird, bekommt es eine Entschädigung dafür. Und nun diese Idee weltweit, das ist eine innovative Idee.
Einig sei man sich in Genf gewesen, dass für die 100 Milliarden ein neuer Fonds geschaffen werden soll. Jetzt besteht ein regelrechter Wildwuchs mit 22 verschiedenen internationalen Klimafonds, die von Regierungen, Entwicklungsbanken, der Weltbank oder der UNO-Umweltbehörde verwaltet werden. Ein Machtkampf sei entbrannt um zukünftige Gelder für den Klimaschutz, beobachtet Liane Schalatek.
Der Machtkampf ist in vollem Gange. Einerseits zwischen den Geber- oder Industrienationen, die existierende Finanzierungsmechanismen und vor allen Dingen auch zum Beispiel Klimafinanzierung über die Weltbank bevorzugen, versus den meisten Entwicklungsländern, die aufgrund der besseren Repräsentation ihrer Interessen im UN-Rahmen ein Interesse daran hätten, dass eben Klimafinanzierung mehr oder weniger ausschließlich über die UN-Rahmen Klimakonvention stattfinden würde.
Interessant wird deshalb sein, unter welchem Dach der neue Klimafonds eingerichtet wird. In Genf war man sich heute in dieser Frage nicht einig. Die entscheidende Frage bei der kommenden Klimakonferenz in Cancun werde sein, ob die vielen Klimafonds alle unter eine Aufsicht der UNO gestellt würden oder nicht, sagt Liane Schalatek von der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Finanzierung sei zu einer Art Lackmustest für die Klimapolitik geworden.
Dafür, wie ernsthaft eben Industrienationen ihre Verpflichtungen im Rahmen der UN-Klimakonvention sehen.
Über die Regelung der Geldfrage könne deshalb das Misstrauen, das Kopenhagen zum Scheitern brachte, abgebaut werden. Nur mit mehr Vertrauen werde eine Einigung am Klimagipfel im Dezember in Cancun möglich. Der Genfer Dialog war ein kleines Schrittchen auf diesem Weg.
Seit mehr als 60 Jahren streiten sich Pakistan und Indien um die Himalaya-Region Kaschmir. Nach einer Zeit der Ruhe ist der Konflikt von neuem entbrannt. In den Straßen der Stadt Srinagar, im von Indien verwalteten Teil Kaschmirs, kam es in den letzten Wochen immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und indischen Truppen. Über 60 Menschen wurden getötet, die meisten davon Jugendliche. Die Wut auf die indischen Truppen wächst von Tag zu Tag. Eine Reportage von Karin Wenger aus Srinagar.
Der Ruf nach Freiheit und einem unabhängigen Staat Kaschmir schallt in diesen Wochen besonders laut durch Srinagars Straßen. Es ist 9 Uhr abends, die Ausgangssperre wurde eben für wenige Stunden gelockert. In einer kleinen Nebenstraße hat sich eine Gruppe Jugendlicher versammelt.
Everybody want freedom from India.
Alle hier wollten, dass Indien endlich aus Kaschmir abziehe und dass die Kaschmiris selbst über ihren Status bestimmen könnten, sagt ein Demonstrant. Ausgelöst wurde die jüngste Krise Mitte Juni, als ein 17-jähriger Schuljunge auf dem Heimweg von einem indischen Geschoss tödlich getroffen wurde. Protestmärsche folgten, Steine flogen auf die indischen Soldaten und Paramilitärs, die in großer Zahl in den Straßen patrouillieren. Diese antworteten mit mehr scharfem Geschütz. Einer, der die Kaschmiris seit Jahrzehnten zum Widerstand gegen Indien anstachelt und auch heute noch unter den Jugendlichen sehr beliebt ist, ist der 80-jährige Separatistenführer Syed Ali Gilani.
India is suffering from arrogance of power.
Indien kranke an der Arroganz des Mächtigen und Indien besetze dieses Land durch militärische und wirtschaftliche Gewalt, kritisiert Gilani. Seit vor über 60 Jahren die Briten abzogen, ist Kaschmir geteilt. Das Gebiet mit seiner überwiegend muslimischen Bevölkerung gehört zu 2/3 zu Indien, der Rest zu Pakistan. Eine Volksbefragung, die die definitive Zugehörigkeit Kaschmirs klären soll, hat Indien stets verhindert, weil es fürchtet, die überwiegend muslimische Bevölkerung würde sich dann Pakistan anschließen. Indien hat rund 500.000 Soldaten in Kaschmir, wo ungefähr 10 Millionen Menschen wohnen, stationiert. Die Regierung in Delhi sagt, das sei nötig, um zu verhindern, dass pakistanische Extremisten eindrängen und einen bewaffneten Widerstand anzettelten, wie dies 1989 passiert war. Doch Pakistan ist mehr mit sich und seinen eigenen Problemen beschäftigt und der Widerstand wird in diesen Monaten nicht mit Waffen, sondern mit Steinen geführt. Um die erhitzten Gemüter zu beruhigen, investiert Indien zudem seit Jahren viel mehr Geld in Kaschmir als in den meisten anderen Bundesstaaten des Landes. Auch in dieser jüngsten Krise hat der indische Premierminister Manmohan Singh mehr Investitionen versprochen. Doch davon will Separatistenführer Gilani nichts wissen.
There is no question of economic packages. There is no question of demand for roads and for flyovers and for bridges. Not at all. Not at all.
Der Konflikt drehe sich weder um Jobs noch sei er mit Autobahnen oder Brücken zu lösen. Die einzige Forderung sei Freiheit. Und solange die Kaschmiris diese nicht erlangten, würden sie weiterkämpfen, sagt Gilani. Die Forderung nach Unabhängigkeit ist nach wie vor populär in Kaschmir. Sie knüpft an die Nostalgie für ein unabhängiges Fürstentum, das es hier bis zur Staatsgründung Pakistans und Indiens im Jahr 1947 einmal gab. Darin, wie weit die Unabhängigkeit allerdings gehen soll, sind sich die Kaschmiris uneinig. Die meisten, die im von Indien verwalteten Teil wohnen, wollen vor allem, dass die indischen Truppen abziehen. Diese sind immer wieder für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Der Ruf aber nach der Zugehörigkeit zu Pakistan ist in den vergangenen Jahren leiser geworden. Denn die großen Investitionen sind für manchen Kaschmiri Grund genug, bei Indien bleiben zu wollen, auch wenn es sich nicht schickt, das öffentlich zu sagen. Dass der Konflikt sich nicht lösen lässt, liegt sowohl an Indien wie an Pakistan. Die beiden Atommächte halten an ihrem Anspruch auf die ganze Region Kaschmir fest, sagt Shujat Bukhari, Korrespondent der indischen Tageszeitung Hindu in Srinagar.
It is actually a political problem where both India and Pakistan have stakes.
Solange aber Indien und Pakistan den Konflikt nicht gemeinsam lösen, werde hier keine Ruhe einkehren. Bislang aber seien alle Friedensprozesse kläglich gescheitert. Neben der alten Feindschaft zwischen den beiden Ländern geht es Indien und Pakistan bei dem Konflikt auch um die strategisch wichtige Lage Kaschmirs und um die Bodenschätze, insbesondere um Kontrolle über die Wasserquellen in der Region. Seit den 1990er Jahren hat dieser Konflikt an die 70.000 Menschenleben gekostet. Menschenrechtsorganisationen kritisieren vor allem die indischen Gesetze, nach denen indische Soldaten in Kaschmir auf jede verdächtige Person schießen können und selbst bei schwersten Menschenrechtsverletzungen Immunität genießen. Die Kritik an den indischen Soldaten hört man in Srinagar überall. Auch in der Altstadt, wo in diesen Tagen eine besonders restriktive Ausgangssperre herrscht. Die indischen Soldaten machten das Leben zur Hölle. Sie schlügen die Bewohner, belästigten die Frauen und schossen Steine gegen die Fensterscheiben. Er und seine Nachbarn hätten das Haus kaum verlassen und auch nicht mehr zur Arbeit gehen können, beklagt sich ein Anwohner. Gefragt, ob sie lieber zu Indien oder Pakistan gehören wollten, fällt die Antwort klar aus. Sie wollten Freiheit. Aber Freiheit bedeutet für alle etwas anderes. Mehbuba Mufti, die Oppositionsführerin in Kaschmir, glaubt, dass die meisten Kaschmiris bereits zufrieden wären, wenn die indische Regierung in Delhi den Bewohnern von Kaschmir dieselben Rechte einräumte wie den anderen Bundesstaaten Indiens.
The center has been generous, very generous with Kashmir, giving economic packages and other things, but when it comes to extending the real democracy to the state, then to address it to the maximum limit possible, that is missing.
Denn die Regierung sei zwar großzügig, wenn es um wirtschaftliche Hilfe gehe, aber nicht, wenn es darum gehe, die demokratischen Rechte zu erweitern. Der pakistanische und der indische Teil Kaschmirs müssten vereint werden, damit die Jugend eine Zukunft habe, fordert die Oppositionsführerin. Dann würde Ruhe einkehren. Die Schulen, die wegen des Konflikts in den letzten 2 Monaten geschlossen waren, würden wieder öffnen, das Leben wieder normal werden, hofft Mufti. Aber die Realität sieht zurzeit anders aus. Die Eiszeit, die zwischen Islamabad und Neu-Delhi herrscht, wirkt sich auch negativ auf den Kaschmir-Konflikt aus. Und sie friert die Hoffnungen der Kaschmiris auf mehr Selbstbestimmung auf unbestimmte Zeit ein.
Das war unsere Südasien-Korrespondentin Karin Wenger aus Srinagar im indischen Teil von Kaschmir. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das Echo der Zeit vom Freitagabend. Verantwortlich war Roman Villinger, für die Nachrichten Jan Grüebler, am Mikrofon Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.